Willkommen zum Nippon Navigator mit Gregory Glanzmann und Maximilian Böger. Ein europäischer Blick auf Japans Geschäftswelt.
Das ist der Podcast, in dem Max als europäischer Geschäftsmodellexperte mit Gregory als Japan-Experte in aktuelle Themen in Japans Geschäftswelt eintaucht. Aus europäischer Perspektive erörtern wir die Besonderheiten und suchen danach, was wir daraus lernen können. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Nippon Navigator zum Thema Krisen im japanischen Geschäftskontext und ihr Effekt auf das Geschäftsleben. Was haben Erdbeben wie das Noto-Erdbeben mit 200 Toten vor kurzem und noch heute 14.000 Menschen in Notunterkünften mit dem japanischen Geschäftsleben zu tun? Was machen daraus die großen Unternehmen? Und was hat das vielleicht auch nochmal ein bisschen mit unserer letzten Folge zu tun, Gregory? Was können wir erzählen?
Schaut euch einfach an, was in Japan so derzeit abgeht. Beispielsweise in der Automobilindustrie, da ist das Thema Entschuldigung relevanter denn je. Und hört euch doch gerne einfach unsere letzte Folge an. Und auch ansonsten passiert in Japan ja sehr viel. Und wir hatten es das letzte Mal erwähnt. Anfang Jahr war ja das Noto-Erdbeben mit über 200 Toten. Was also sehr, das Thema Krisen natürlich sehr relevant in der Berichterstattung, aber auch in den Köpfen und in den Gefühlen von den Menschen hier macht. Und ja, dieses Thema hat uns auch zu dieser heutigen Folge inspiriert. Ich möchte aber gerne mit einem Bild anfangen. Ich zeichne mal ein Bild. Ja. Stell dir eine Insel vor,
ja, sehr gern.
Die ist umgeben vom Meer, die hat wunderschöne Strände, die ist, erstreckt sich von tropischem Klima bis hin zu wunderschönem schneebedeckten Gebirge. Ist alles da, was man sich nur so wünschen kann. Allerdings,
die
Geschichte hat ja ein schönes Aber mit drin, liegt diese Insel auf einer tektonischen Platte, ja, und zwar nicht nur einer, sondern vier, die jedes Jahr schön gemütlich Zentimeter um Zentimeter näher zueinander rücken. Sie ist übersät mit Vulkanen und ist den Gezeiten von allen Seiten ausgesetzt. Jetzt fühlt sich die Insel schon ein bisschen anders an, oder?
Deutlich anders. Ich weiß nicht, ob ich kommen möchte.
Aber das kriegen wir schon noch hin, denn ja, natürlich, wir sprechen von Japan und es gibt hier nicht nur Krisen, aber das Thema Naturkatastrophen ist auf jeden Fall ein sehr präsentes Thema und alle wissen, es kann, und es ist ja nicht nur in Japan der Fall, aber das ist eben nicht ein neues Thema hier. Und deswegen, ja, dieses ganze Umfeld mit bedrohlichen möglichen Szenarien besteht, aber man ist vorbereitet. Ja, das ist, glaube ich, das, was Japan ausmacht. Und deswegen kannst du mich trotzdem sehr gerne einfach mal besuchen kommen.
Okay, Gott sei Dank. Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen auch einiges gefunden, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, beziehungsweise neugierig. Und wir hatten ja dieses Erdbeben 1995 in Kobe. Und das hatte ja eine Stärke von 7,3. Das Noto-Erdbeben jetzt 2024 hatte eine Stärke von 7,6. Der Unterschied ist, in Kobe gab es damals 4.500 Tote und in Noto jetzt 200. Woran lag das? Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2 für unsere Zuhörer. Ich bin auf was gestoßen. Da habe ich gelesen, seither ist, also seit Kobe, die Evakuation in Autos nicht mehr gestattet oder grundsätzlich untersagt. Kannst du dazu mehr erzählen?
Kobe, natürlich ist jedes Ereignis ist ein eigenes und hat seine eigenen Besonderheiten. Ja, Kobe war ein sehr starkes Erdbeben, das direkt eine Großstadt beeinträchtigt hat. In Fukushima, das war ja dann, da gab es ja 2000 Tote, Da spielt aber das Thema Tsunami eine große Rolle auch mit dabei. Und in Noto, genau wie du sagst, 200 Tote. Die Lage ist unterschiedlich. Das Epizentrum spielt natürlich auch eine große Rolle. Also es wäre schön, wenn man jetzt hier diese Zahlen so auf einen Graphen draufsetzt, dann sieht es so aus, als ob sich einfach die Krisenvorbereitung immer verbessert hat. Das stimmt natürlich auch, aber die Region,
das wäre schön gewesen,
die Region war natürlich eine sehr ländliche Gegend, die halt einfach auch viel dünner besiedelt ist. Und ja, natürlich das Thema, wie bereite ich eine Bevölkerung auf den Ernstfall vor, hat sich natürlich weiterentwickelt. Und du hast das Thema Autos erwähnt. Gerade in Großstädten ist Stauentwicklung ein großes Thema, wenn es darum geht, zu evakuieren, wenn Panik ausbricht. Dann steigt jeder ins Auto und möchte gehen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass halt viele nicht mehr rechtzeitig fliehen konnten.
Was hat das mit der Bevölkerung so gemacht? Was ist da die Einstellung? Folgt man diesen Konzepten? Kennt jeder diese Konzepte? Und welchen Einfluss hat es auch auf Innovation und Technologie in Japan?
Also ich habe in letzter Zeit mit verschiedenen Städten und den, wie sagt man das auf Deutsch, mit den Krisenmanagement-Verantwortlichen gesprochen. Eine der Städte, ganz spannend, die Stadt Fuji, die bei Mount Fuji liegt. Da ergibt sich die Besonderheit, dass einerseits von der Seite des Meeres her eine Gefahr besteht, dass Tsunamis kommen. Ganz generell gibt es eine Erdbebengefahr, plus dann der wunderschöne Mount Fuji. Falls der mal ausbricht, dann hätte man auch von oben quasi ein Szenario. Das heißt, die müssen sich auf extrem viele Szenarien gleichzeitig vorbereiten. Und was die Schwierigkeit ist, ist, dass die Kinder, die gehen in die Schule, da gibt es regelmäßig Evakuationstrainings. Das wird gelebt, das sehe ich auch bei meinen eigenen Kindern. Das ist ein Thema, wo Kinder sich auch bewusst sind, dass halt etwas passieren kann. Ja, das ist natürlich, das verringert schon mal eine gewisse Panikstufe und man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Ja, geht man unter den Tisch, hat man irgendwie sein Reservepaket irgendwo, was man dann hernehmen kann und so weiter. Also das wird gelebt. Und auch die älteren Leute, die schon lange an einem Ort leben, die haben sich in man kann fast sagen, Vereine sind so wie selbst organisierte Vorbereitungsgruppen, die sich einmal im Jahr, manchmal mehrfach im Jahr auch treffen, um die Szenarien durchzuspielen, wie man evakuieren würde. Die sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Das Problem sind die Highschool abgeschlossen haben, vielleicht Uni abgeschlossen haben und dann quasi die Jungen, die das Interesse an dem Thema vielleicht nicht mehr so haben. Natürlich in der Firma gibt es die ganzen Übungen, aber im Privatleben sind sie vielleicht nicht mehr so gut vorbereitet. Und das ist etwas, was diese Krisenstäbe sich eben genau anschauen. Wie kriegt man die Bevölkerung motiviert, sich vorzubereiten? Die Städte, die haben so Evakuationskarten, wo man dann sieht, so, ich habe hier so eine, da sieht man halt, okay, in diesem Gebiet müsste man sich halt so innerhalb von 5 Minuten von dem Zeitpunkt der Warnung her aus dem Staub gemacht haben. Das sind halt nicht so motivierende Dokumente und da gibt es auf jeden Fall auch Potenzial, dass man das verständlicher macht, ja, für die heutige Generation.
Zweite Frage war ja Richtung Technologie. Also was, gibt es eine eigene Industrie in Japan? Sind die Japaner Innovationsvorreiter? Das könnte man ja schon fast annehmen, ne? Weil vom Meer kann es kommen, aus dem Boden kann es kommen, von oben kann es kommen. Eigentlich ja ein Wahnsinn, und dass dieses schöne Land davon betroffen ist. Ja? Also gibt es eine eigene Industrie?
die Regierung hat natürlich ihre Organisation, wo sehr viel auch zentral vorbereitet wird und dann in die Städte rausgegeben wird an Simulationsdaten, die eben berechnen, was sind gefährdete Gebiete und so weiter, die dann die Städte nutzen können, um diese Vorbereitungen zu machen. Und dann gibt's, also ich meine, grundsätzlich ist das Land natürlich technisch auch da super auf dem Stand. Da gibt's über 1000 Messstationen, wo auch frühzeitige Vibrationen sofort einen Alarm auslösen, gebietsspezifisch. Also da wird jedes Smartphone, gibt es sowieso ein Override, also egal bei welchem Provider du dann bist, oder da kommt halt dann eine Evakuationswarnung auf dem Smartphone. Ich war jetzt im Januar nicht hier. Meine Nachbarn hier, die haben eine Warnung bekommen. Wir sind nicht direkt in Noto, aber hier hat es halt auch gewackelt. Ich war in Sapporo, dort hat man nichts gespürt und da kam auch keine Warnung. Also es wird geguckt, wo sind die Leute, und denen spielt man das aus. Und also da ist man schon auf dem neuesten Stand. Und natürlich spielen die großen, die großen Firmen in Japan haben auch irgendwie so eine, die Technologieunternehmen eine gewisse Verantwortung. Und NEC zum Beispiel, ein großer Konzern, die machen Realtime-Berechnungen und Simulationen mit Supercomputern, damit schon nach wenigen Minuten nach einem Szenario halt genaue Berechnungen sind. Genau, was für Impact dadurch generiert werden kann. Es kann natürlich allerdings schon zu spät sein. Also gerade im Thema Tsunami, da kann man eigentlich nicht schnell genug die Leute warnen. Und deswegen sind halt oft die Warnungen dann halt auch quasi sehr generisch im Sinne von bitte begeben Sie sich auf eine höhere, begib dich irgendwo hin, wo es höher ist. Ja, wie soll ich sagen? Also also Technologie im Bereich vom Krisenmanagement, im Bereich von, sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal kurz bei den Naturkatastrophen, das ist hochrelevant, und da versucht man auch, die Digitalisierung zu fördern. Es gibt den Begriff Crosstech, wo man quasi aus anderen Anwendungsgebieten Technologie mit dem Thema Disaster Prevention hat vermischt oder vermengt, um da Innovationen halt möglichst schnell anzuwenden. Und da gibt es sogar einen eigenen Begriff für das Thema der präventiven Vorbereitung. Das heißt BOSAI Tech. BOSAI, das ist die eben Disaster Prevention und Tech Technologie. Und diese BOSAI Tech, das findet Anwendung. Also es gibt kaum eine größere Stadt, die nicht eine eigene App hat, wo man mindestens die Evakuationslocations sehen kann, wo man vielleicht auch ideale Routen, wie man evakuiert, nachschauen kann, oder die Gefährdung von verschiedenen Stadtteilen nachschauen kann. Und genau, Tsunami-Prognosesysteme nutzen halt Big Data, und mit KI werden Überschwemmungsszenarien ausgerechnet, also mindestens mit Machine Learning wird da schon das eine oder andere gemacht. Ja. Ob das dann alles so schon ein einheitliches, seamless Erlebnis ist, das noch nicht. Und wie gesagt, eben, also jetzt zum Beispiel bei den Apps, die Installationsraten, die sind jetzt auch nicht überall perfekt.
Ja, sehr spannend. Aber ich glaube, daran sieht man auch, hey, wie bestehende Technologien genutzt werden, die heute auf dem Vormarsch sind, um da Lösungen zu finden für das tagtägliche Leben. Ich habe mir gerade so vorgestellt in deiner Ausführung, im Moment fragen sich alle, was sollen sie mit der Apple Vision Pro? Aber ich meine, natürlich im Katastrophenfall, erstmal natürlich fürs Training super, ja, aber im Katastrophenfall kann das natürlich in dieser Form der Angst der Menschen dann natürlich auch helfen, denen die richtigen Lösungen aufzuzeigen, wenn sie dann vielleicht in Zukunft eine Kontaktlinse tragen, die auch Richtung AR und VR dann natürlich gehen kann, beziehungsweise, wie Apple sagen würde, Spatial Computing, ja. Also sehr, sehr spannend. Jetzt hast du ja vorhin NEC als Unternehmen erwähnt. Du hast erzählt, deine Kinder kriegen schon in der Schule das vermittelt. Und das löst bei mir so ein bisschen die Frage aus Richtung Strategie auch von Unternehmen. Wenn das so stark in der Gesellschaft verankert ist, das Thema Krisenmanagement und was habe ich zu tun und in 5 Minuten muss ich dort sein und ich darf kein Auto benutzen, gibt es in der Strategie von Unternehmen und auch im Hinblick auf Geschäftsmodellen immer den Plan B in Japan?
Die Geschäftsstrategien in Japan sind generell mit einem langfristigen Horizont. Da werden wir sicherlich auch in der ein oder anderen Folge in der Zukunft draufkommen. Und man achtet darauf, dass Handlungen oder eben Teilstrategien nicht Eintagsfliegen sind. Also da wird schon eine, ich meine, jede gute Strategie überlegt sich das ja hoffentlich auch, aber nicht unbedingt Fail-Fast-Strategien, sondern eben
naja, da solche, bin ich mir bei manchen Unternehmen in Europa nicht so sicher.
Ja, vielleicht auch weltweit, ja. Aber deswegen, die Qualität einer Strategie genau. Ist ja nicht unbedingt immer gleich, ja. Von daher wird oft mit Piloten und mit kleineren Versuchen schon was ausprobiert, aber bis dann etwas eben Mainstream geht, dauert es halt ein bisschen länger. Und man ist dann sicher, das funktioniert dann auch, ja, und man hat dann keine Aussetzer und so weiter. Also das, ob das dann für jedes Krisenszenario die Unternehmen gleich vorbereitet sind, vermutlich ja nicht. Also das zeigen ja auch jetzt diese Themen im Automobilbereich, die jetzt in den letzten Monaten die Konzerne hier eingeholt haben. Es gibt auch hier Krisen, auf die Unternehmen erst dann halt reagieren.
Ja, du sprichst ja immer von dieser Langfristigkeit und als Zuhörer hat das so ein bisschen den, es ist sehr schön, aber unsere Welt ist ja sehr schnelllebig und irgendwie stelle ich mir die Frage so, hey, was ist, wenn ein total disruptives Geschäftsmodell in Japan auf den Markt kommt, vielleicht auch von außen, sind die Firmen schnell genug, können sie schnell genug die Entscheidung treffen, darauf zu reagieren, ja, oder ist man dem dann ausgesetzt? Das hört sich ein bisschen träge an.
Es gibt beide Fälle, würde ich sagen. Ja, natürlich. Und es ist das auch teilweise. Also die Japan war ja Vorreiter bei dem Thema Smartphones. Ich hatte schon hier, als ich hier im Austausch war, da war ich ja 16 oder was, da hatte ich schon Internet auf dem Handy. Die waren da schon voraus. Aber Apple hat einfach danach, also da gab es davor und danach, ja, wo das iPhone rausgekommen ist, was die japanische Smartphone-Industrie total überrumpelt hat. Also da hat sich, das hat eine Weile gedauert, bis sie sich angepasst hat. Und jetzt fällt mir gerade mein anderes Beispiel nicht ein.
Ja, in Deutschland kennt man das mit Solarthemen. In Deutschland kennt man das, wenn man Vorreiter in Solar ist und dann ist doch eine ganz andere Nation im Endeffekt derjenige, der das macht. Österreich im Thema künstliche Intelligenz. Ja. Also da gibt es Gemeinsamkeiten, würde
genau,
ich sagen.
Genau, und dann gibt's die, du hast eben, und wenn es von außen kommt, Apple ist auch von außen gekommen, aber ein Uber zum Beispiel, die haben dann zu viele Regeln brechen wollen und sich halt nicht auf diese eingelassen darauf, mit den Behörden da langsam darauf hinzuarbeiten, damit nicht eine andere Industrie dabei kaputt geht. Also wenn du dann diese resilienten Systeme hast, die eben funktionieren, ja, mit den Taxifahren jetzt in dem Fall, und dem ganzen Transportsystem, diese zu verändern, das ist dann deutlich schwieriger und eben Disruption wird dann da nicht gewertschätzt. Also die haben dann sehr viel länger gebraucht und sind jetzt ja eigentlich mit dem Thema Uber Eats hier viel, viel weiter als mit dem Thema Transport. Also da haben sie dann auch lokale Partnerschaften schrittweise erstmal aufbauen müssen. Und da sind sie noch, da haben sie immer noch einiges zu tun. Und die, genau, also so viel hat sich hier nicht verändert im Bereich des Transports.
Und wenn wir jetzt nochmal kurz eine Brücke schlagen, Was können wir durch dieses, also ich meine, Japan ist ja trotzdem erfolgreich, das Bruttoinlandsprodukt trotz steigender alternder Bevölkerung, ja, und auch kleiner werdender Bevölkerung. Was können wir in Europa daraus lernen, ja, auch aus dieser Langfristigkeit und dass man vielleicht nicht immer der Schnellste sein muss und trotzdem den Erfolg gewährleisten kann? Woran liegt das? Ist es diese Resilienz, von der auch oft gesprochen wird mit Japan, in Verbindung mit Japan?
Was du aus einer europäischen Perspektive da mitnimmst und daraus lernen willst, da spiele ich den Ball gerne nochmals an dich zurück.
Ja, da du den Ball ja zurückgespielt hast, nehme ich den gerne auf. So von deinen Erzählungen kommt es mir halt so vor, in Deutschland, Österreich sind wir gerade total in der Panik. Ja, irgendwie, ja, die Wirtschaft läuft nicht, unsere Bevölkerung ist älter werdend, die Jungen wollen nur noch 4 Tage arbeiten. So totaler Krisenmodus. Und diese gewisse Beständigkeit und dass Japan ja auch beweist, dass es funktioniert. Ne? Ich meine, der Yen ist extrem schlecht im Vergleich, aber die Leute machen weiter, ja, und die glauben an diese Langfristigkeit. Und sie wissen einfach, hey, wir leben auf einer Insel, wie du es so schön gemalt hast, wo es Probleme geben kann von außen. Wir wissen, dass unsere Bevölkerung älter wird, aber wir schaffen es doch mit einer gewissen Beständigkeit und auch, weil wir an unsere Strukturen glauben. Und ich finde, dieser Optimismus, der sich dahinter verbirgt, daraus können wir sehr, sehr viel lernen in Europa. Und das ist so mein Learning für die Folge bis hierhin, dass man das schaffen kann. Ja, und ich glaube, diese Panikmache, die wir jetzt gerade haben, die war ja auch in Japan mal vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, das sollten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitnehmen. Und ich glaube, wir sollten aus diesem Strudel rauskommen und Japan da auch als gutes Vorbild nehmen in diesem Zusammenhang.
Wenn was schief läuft, dann gibt es hier ein Gefühl, dieses oder ein Konzept, das heißt Gaman, des Ausdauerns. Man knickt nicht gleich ein, nur weil es schwierig wird. Und das hat dann tatsächlich wieder für die Firma, ja, was, wenn die Firma dich braucht, dann okay, dann bleibe ich halt länger, dann mache ich über Zeit und wenn es sein muss, auch über längere Zeit. Wenn eine Naturkatastrophe ist, dann ist das eine neue Gegebenheit, mit der ich umgehen muss. Und es ist vielleicht nicht immer angenehm. Genauso halt eben auch in der Geschäftswelt. Und deswegen ist jetzt auch, ich meine, die Deutschland hat ja Japan jetzt überholt und von Rang 4 auf Rang 3 mit Japan quasi getauscht. Und dennoch ist halt eine Zeit der Krise und auch in einer Rezession und mit einer schwachen Währung hat man halt wieder andere Chancen, die das zum Beispiel das Exportgeschäft ja ankurbeln können und so weiter. Also diese sich dadurch nicht jetzt in die Ecke gehen und weinen, sondern halt einfach da durchsteuern. Und das ist ja dann, kommen wir wunderschön wieder zum Begriff der Resilienz zurück eigentlich, die Japan eben ausmacht und von der wir uns vielleicht eben auch hier und da mal ein Stück abschneiden können.
Ja, jetzt hast du ja noch eine Kleinigkeit gesagt. Du hast gesagt, wenn die Firma mich braucht, dann mache ich Überzeit. Also das hat ja mit 2 Dingen zu tun, ein bisschen Gespür. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer und die ein oder andere Zuhörerin dort auch hellhörig geworden ist und die Frage gestellt hat, ja, wie sieht es denn aus, wenn es gerade läuft in der Firma? Wie ist da das Arbeitsumfeld dann in Japan?
Oft ist dann quasi Hankerum, läuft so gut, dass man ja auch wieder mehr arbeiten muss, damit man genau in dem Moment, wo das Geschäft gut läuft, dann eben auch das Geschäft auch macht. Da gibt es wieder Gründe, warum man quasi für die Firma da ist. Aber das Thema der Community ist in Japan sehr stark und du gehörst immer gewissen Communities an. Und die Firma ist eine deiner stärksten Heimaten und die kümmert sich auch um dich. Ja, also die verlangt von dir was ab, aber sie ist auch wie ein Zuhause. Also die machen zum Beispiel für die Mitarbeiter die Steuererklärung. Wenn du also nicht noch Nebeneinkünfte und so weiter hast, dann hast du da eigentlich nichts mehr zu tun, sondern das wird alles schön für dich besorgt. Und man geht dann vielleicht auch um das Firmengelände herum Unkraut jäten, macht man mal was zusammen. Das ist nicht etwas, was man irgendwie machen muss, sondern das macht man gerne. Es ist Teil von dieser Community. Und ich glaube, das ist etwas, was, was die Gesellschaft hier zusammenhält und eben auch die Firmenkultur auf eine sehr mal positive Art und Weise prägt. Und ich glaube, da kann man einfach mit unseren europäischen Konzepten, das kann man nicht eins zu eins darauf anwenden. Wir sehen dann einfach, okay, Überzeit und wie muss ich mich jetzt anpassen für die Firma? Vielleicht ist es eben andersrum, sondern man ist halt Teil von dieser Community und man will halt den Erfolg für diese Firma, seinen Teil halt dazu beitragen. Ich glaube, das sind so unterschiedliche Herangehensweisen.
Ja, ich glaube, in Europa kennen das halt vor allen Dingen viele Arbeitnehmer von amerikanischen Konzernen oder auch Tech-Konzernen. Ne? Einigen deutschen Firmen wird es das auch geben, wo eigentlich du in der Firma lebst. Ja, das bestgenannte Beispiel ist immer Google oder der Google Campus. Die Leute haben dort Restaurants, den Leuten wird alles abgenommen, die haben einen Personal Trainer. Mein Learning und Frage zugleich, da werde ich mal ein paar Recherchen für die nächsten Folgen anstellen. Hat nicht eigentlich das Silicon Valley und die Tech-Firmen von Japan gelernt und der japanischen Community? Das werde ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer herausfinden. Ja, das ist jetzt meine Hypothese.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was wir da rausfinden.
Ich auch. Es wird uns spannend. Und ich finde es super cool. Ja, vielleicht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wie cool wäre das, wenn das Unternehmen die Steuererklärung macht für einen? Ich glaube, den Pain spüren einige da draußen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Idee, die wir übertragen können und mal in der einen oder anderen Firma vorbringen können. Ja. Super spannend, Gregory, diese Folge. Und vielleicht so eine kleine Zusammenfassung. Also wir haben in der ersten Folge schon gehört, dieser langfristige Horizont. Und ich fand es super spannend, wie man das auf Krisen übertragen kann, wie es auch klare Pläne gibt und was die Gesellschaft damit macht und wie dieser Community-Gedanke sich überall widerspiegelt. Egal ob Firma, Stadt, Gesellschaft. Und es ist natürlich echt besonders zu sehen, dass sich dort diese Industrie entwickelt hat, die bestehende Technologien nimmt und versucht, das Bestmögliche für die Gesellschaft in Krisensituationen daraus zu holen. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend und macht, glaube ich, diese Folge aus. Für mich immer noch die Frage, und ich hoffe, da werden wir in den nächsten Folgen tiefer nochmal reingehen, was löst diese Kultur auf das Thema Geschäftsmodelle aus? Und ich finde auch diese Ruhe schön, die Folge heute ausgestrahlt hat, dass man auch einfach mit Umständen leben kann und weiß, es kommen auch mal nicht so gute Zeiten. In diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Und ich glaube, wie immer verabschieden wir uns gleich, nämlich von dir mit einer schönen japanischen Verabschiedung.
Matane!
Das war der Nippon Navigator, ein europäischer Blick auf Japans Geschäftswelt. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter und klickt auf Abonnieren. Hosts Maximilian Böger und Gregory Glanzmann und Sounddesign Marcel Glanzmann.